Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr als 1 Million Katalaninnen und Katalanen haben diesen Herbst in Barcelona für ein unabhängiges Katalonien demonstriert, für einen neuen Staat in Europa. Die katalanischen Nationalisten verpassten nun aber bei den Neuwahlen fürs regionale Parlament die absolute Mehrheit. Wie realistisch sind die Pläne für die Unabhängigkeit Kataloniens da noch? Wie sehr sind sie Ventil für die Krisensorgen der Bevölkerung? Und warum kommen die Unabhängigkeitsforderungen gerade jetzt, nicht nur in Katalonien, sondern auch in Schottland oder im Südtirol? Deres Spanien-Korrespondent Alexander Gschwind beantwortet die Fragen von Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Alexander Gschwind, gell, 4 rote Streifen, ein roter Stern, das ist die Fahne von Katalonien, von der Unabhängigkeit. Wie heftig ist jetzt die gestern bei der Wahlfeier noch geschwungen worden?
Ganz heftig und bezeichnenderweise fast in allen Lagern. Denn die Fahnen ist neben der Spruch das wichtigste Identifikationsmerkmal für den Katalan, unabhängig eigentlich von seiner politischen Haltung, auch unabhängig von der Frage, wie weit man sich Spanien annähern oder nachbleiben will oder wie weit man sich davon distanzieren will. Das ist einfach wichtig und die Fahne ist das grosse Spiegelbild vom Selbstverständnis.
Also die Wahlen kann man ja verschieden ein bisschen lesen, interpretieren. Es ist gar nicht so einfach, wenn ich es jetzt zusammenfasse und sage, also die Fahnen werden weitergeschwungen, Unabhängigkeit weiteres Thema und dann sage, die Regierung hat verloren, aber die Unabhängigkeit nicht, dann wird das jemand treffen.
Unter dem Vorbehalt, dass man beim Wort unabhängig bereits und Unabhängigkeit bereits müsste auf die verschiedenen Nuancen eingehen. Ich würde es vielleicht vorsichtiger sagen, das patriotische Selbstbewusstsein von Katalonien hat nicht gelitten an der Auseinandersetzung, an der politischen. Wie weit man denn, wie gesagt, wird gehen in der Definition von einer Selbstständigkeit oder Selbstbestimmung, das ist eine andere Frage, sehr abhängig vom jeweiligen politischen Standort.
Gut, da kommen wir in der einen oder anderen Nuancierung vielleicht noch darauf zurück. Sicher ist der Regierungspräsident, der Artur Mas, hat verloren. Der ist nationalistisch, er ist konservativ, ist er auch ein Populist.
In dieser Frage muss man sagen, hat man seine populistische Seite eigentlich auch entdecken. Eigentlich ist er ein typischer Vertreter von der katalanischen Grossbourgeoisie. Seine Partei ist am ehesten vergleichbar mit dem Schweizerischen Freisinn in Koalition mit der Christdemokratie. Das ist ein Koalitionsbündnis, Convergencia y Unió. Die Christdemokraten sind sehr viel diskreter in all diesen Auseinandersetzungen, sind auch nur Juniorpartner. Der Herr Mas ist bis jetzt auch eigentlich ein Grand Seigneur gewesen und als der wahrgenommen wurde. Und erst in der Verzweiflung über den wachsenden Widerstand gegen seine Spar- und Wirtschaftspolitik hat er die Volksseele, die katalanische, entdeckt und davon anheizen.
Eben das habe ich mich nämlich, als ich mich ein bisschen informiert habe über die Wahlen, habe ich mir plötzlich irgendwann die Frage gestellt, geht es eigentlich bei diesen Wahlen nur noch um die Unabhängigkeit oder ist das auch so ein bisschen ein Mittel, um die ganzen Sparanstrengungen zum Sorgen von der Bevölkerung auch ein bisschen vergessen zu machen? Also so im Stil, wir wollen ein unabhängiges Katalonien und da wird dann alles besser.
Im Fall von Herrn Mas und in der konkreten Auseinandersetzung würde ich das Zweite bejahen, ganz eindeutig. Der Herr Mas ist bis jetzt, wie seine Partei und sein Parteienbündnis, immer ein gemässigter Vertreter gewesen von Selbstverwirklichungsansprüchen von den Katalanen, hat auch immer sehr lang, immer wieder als Hilfstruppe von Madrilener Minderheitsregierungen dient, klaglos, einfach bei jedem Mal wieder etwas rausgelöpft, zugunsten von seiner Minderheit, aber hat nie den radikalen Schritt postuliert, sich von Spanien ganz loszulösen. Erst nachdem er jetzt 2010 die Macht übernommen hat und mit einer rigorosen Sparpolitik sehr, sehr schnell sein politisches Ansehen verspielt hat und auf wachsenden Widerstand gestoßen ist, hat er jetzt die Unabhängigkeitsfahnen anfangen zu schwingen und zum grossen Thema versucht zu machen, um eben auch abzulenken von der Kritik an seiner sonstigen Politik.
Eben die radikale Sparpolitik hat ja geheissen in Katalonien Spitäler schliessen als Beispiel, Rezeptgebühren, die man muss zahlen, der öffentliche Verkehr ist teurer geworden, Lehrerstellen sind auf Eis gelegt oder gestrichen worden. Kann man denn das Resultat jetzt auch interpretieren, dass die Leute zwar vielleicht Fahne schwenken, aber die eigentliche Sorge, die sie im Kopf haben, das ist, ums Himmels Willen, wie zahle ich dann die Lehrerheft, die Heft für die Schule?
Genau das ist wahrscheinlich der Vorgang, wo der Herr Maas auf dem falschen Bein verwutscht hat. Denn wenn man das anschaut, das Wahlresultat in seinen Details, haben ja seine linken Konkurrenten im separatistischen Lager vorwärts gemacht, weil sie eben die sozialen und wirtschaftlichen Fragen trotz allem auch noch thematisiert haben und ihm an die Karre gefahren sind. Es ist ja eigentlich mehr eine Umverteilung gewesen, das Wahlresultat zwischen bürgerlichen und linken Separatisten und nicht der grosse Erdrutsch in Richtung Unabhängigkeit, denn letztlich hat sich im Kräfteverhältnis zwischen Separatisten und Spanientreuen nur ganz wenig gestern verändert. Es geht um 2-3 Sitze, die das Lager gewechselt haben.
Wenn wir weggehen von dem Wahlgang von gestern, wie fest drückt dann Katalanen die Schuhe oder wie hart kommen die Sparanstrengungen zu spüren?
Umso stärker, als sie das bis jetzt nicht gewohnt gewesen sind, als eigentlich von Haus aus wohlhabende Region, florierende Wirtschaft. Sie haben das eigentlich erst in der zweiten Hälfte von der mittlerweile schon 4-5-jährigen spanischen Krisentragödie auch direkt spüren und sich betroffen fühlen. Und umso härter, nicht nur, weil sie es nicht gewohnt sind, sondern weil man plötzlich müssen gegenüber allen liebgewonnenen Klischee realisieren, dass man die höchsten Schuldenberge von ganz Spanien aufgetürmt hat in ganz kurzer Zeit und nicht mehr fähig ist, und das ist fast das Demütigste gewesen, auch nur mehr den Schuldendienst noch zu leisten und die laufenden Verpflichtungen zu erfüllen. Man hat im Sommer müssen einen Canossa-Gang nach Madrid antreten, zum notfallmässig 5 Milliarden aus dem innerspanischen Regionalhilfsfonds aufzunehmen. Und das ist sicher auch mitentscheidend gewesen bei der Flucht vom Herrn Maas in den separatistischen Populismus, um das ein bisschen, die Demütigung ein bisschen zu kaschieren.
Eben, er hat ja 5 Milliarden müssen Hilfskredit für Katalonien müssen holen aus dem Krisenfonds von der Zentralregierung. Ist dann, wenn ich eben beispielsweise lese, dass Lehrerstellen gestrichen werden oder der öffentliche Verkehr verteuert wird, das kommen die Leute direkt zu spüren über.
Das können sie ganz direkt spüren über und reagieren umso empfindlicher darauf, weil sie das Gefühl haben, das seien eigentlich alles Leistungen, die der Staat muss aufgrund von ihrer Steuerabgabe erbringen, und das wollen sie nicht zweimal zahlen. Und natürlich in einem vergleichsweise hochentwickelten Gebiet wie Katalonien, wo man auf Bildung mehr Wert legt als in ländlichen Regionen vielleicht, oder wo man ein höheres Niveau auf vom öffentlichen Verkehr gewohnt ist und so, reagiert man entsprechend viel empfindlicher.
Die Unabhängigkeitsbestrebungen, dass jetzt die so wichtig geworden sind, das hat ja eine Geschichte. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückschauen, wie lange gibt es denn die Pläne für so ein eigenes Katalonien schon? Oder ist das mal ein Königreich gewesen, wo das herkommt? Woher kommt das?
Katalonien hat das Verhängnis von der katalanischen Unabhängigkeit, um es ein bisschen drastisch zu formulieren, hat angefangen ums Jahr 1700 herum im Spanischen Erbfolgekrieg, wo die Katalanen in der Auseinandersetzung zwischen Habsburger und Bourbonen auf den falschen Gaul, nämlich auf die Habsburger, gesetzt haben und zur Strafe dann nach dem Frieden von Utrecht 1713 annektiert worden sind, praktisch durch den bourbonischen Sieger, der Philipp V. Und dann sind sie eigentlich in Fesseln gelegt worden und abgestraft worden über Jahrhunderte weg, haben sich erst können mit dem Sturz von der Bourbonenrepublik 1931, wo die Zweite Spanische Republik ausgerufen worden ist, wieder emanzipieren, haben dort ein Selbstverwaltungsstatut bekommen. Und das ist ihnen nach der 40-jährigen Franco-Diktatur auch als erstes wieder zurückgegeben worden. Das ist so summarisch die Leidensgeschichte vom katalanischen Separatismus und Nationalismus.
Aber gerade während der Franco-Diktatur hat man gar nichts wissen wollen. Von dieser Unabhängigkeit sind die auch, wie soll ich sagen, unterjocht worden, so ein bisschen speziell.
Ganz schlimm, zusammen mit den Basken. Nicht ganz so schlimm wie Basken, aber es ist der Beruf von der katalanischen Sprache in der Öffentlichkeit verboten gewesen, sanktioniert worden. Jeder, der nur im Ruch gestanden ist, auch rein familiär in Beziehungen zu stehen zu katalanischen Nationalisten oder Exilanten republikanischen, ist sanktioniert worden, mit Berufsverbot belegt worden. Man hätte eigentlich über Jahrzehnte hinweg katalanische Fahne und den katalanischen Spruch nur in einem Tempel, nämlich im Stadion vom FC Barcelona, können zelebrieren. Das ist das einzige Ventil gewesen, wo das Regime, die Diktatur, ohnmächtig hat müssen zuschauen, wenn 100'000 Leute dicht drängt in einem Stadium ihre Wut rauslösen, dann ist das nicht kontrollierbar mit vielen Polizisten, wie man auch will. Und man will ja auch den Sport nicht so sehr politisieren. Gerade als autoritäres Regime nutzt man die Ventilfunktion gern. Aber sonst ist es, sind sie durch ganz schlimme Zeiten gegangen.
Die Fahnen, eben, wir haben es gesagt, die wird jetzt wieder öffentlich und an ganz vielen Orten und an grossen Demonstrationen geschwungen. Wie ist es eigentlich mit der Sprache? Wie präsent ist die in Katalonien?
Die wird alles wie präsenter. Das ist ganz rasant gegangen, seit Katalonien sein Selbstverwaltungsstatut 1978 zurückbekommen hat, ist die Sprache wieder gefördert worden, in Kompensation zu ihrer Unterdrückung unter der Diktatur. Ist auch in der Schule, zumindest im Grundschulniveau, ist es das Hauptidiom. Es ist sogar mittlerweile zu grossen Auseinandersetzungen gekommen, weil die katalanische Regionalverwaltung Kenntnis von katalanischen Spruch zur Voraussetzung macht, um bei ihr angestellt zu werden. Das ist noch Gegenstand von Verfassungsklagen als positive Diskriminierung. Aber es ist ganz massiv und deutlich spürbar in den letzten Jahren. Eigentlich jedes Mal, wenn ich auf Barcelona komme, denkt es mir, es werde mehr in der Öffentlichkeit katalanisch geredet. Mit einem Ausländer, erkennbaren Ausländer, wird schnell auf Spanisch umgeschaltet. Aber Castillo, der kann es schwer haben, dem wird eigentlich gerade das Leid gegeben. Über katalanisch geantwortet und dann kommt er ins Schwimmen oder fühlt sich beschissen und das reizt natürlich die Aggressionen, die latent immer noch vorhanden sind und immer wieder neu jedes Mal wieder an.
Ah, die Leute von Madrid, die werden dann sozusagen geächtet und der, wie soll ich sagen, der Kampf, den es ja gibt zwischen, im Fußball zwischen Real und Barcelona, das ist auch im realen Leben, dann wird das ausgetragen.
In gleichkarierten Auseinandersetzungen, manchmal, habe ich schon als Beobachter, ich komme ja von aussen, wenn ich auf dem Flughafen von Barcelona ins Taxi stieg und mein Ziel ganz selbstverständlich auf Castellano, auf
Spanisch
nenne, dann ist das gar kein Problem. Dann wird das quittiert vom Chauffeur mit sehr großer Freundlichkeit meistens, ohne jeden Zug von Aggressivität. Wenn das ein Madrilen oder ein Sevillano oder Valenciano macht, wobei bei der Valenciano hat immerhin den Vorteil, er redet auch einen Dialekt, der noch am Katalanischen ist, der kann sich noch durchschlängeln. Aber alle erkennbaren Zentral- oder Südspanier, die bekommen es auf dem Weg ab und zu ausgewischt.
Jetzt hat ja das Katalonien hat gut 7 Millionen Einwohner. Die Leute gelten als fleissig, die Wirtschaft ist exportorientiert. Da habe ich mich gefragt, kann man den Vergleich machen zu der Schweiz, dass Katalonien mit der Schweiz vergleichbar wäre?
Da kann man in vieler Hinsicht kann man das schon machen. Es ist auch von seinen grösseren Nachbarn nicht sonderlich gelitten. Es wird auch katalanisch, wird übrigens auch von Frankreich immer ein bisschen misstrauisch beäugt, weil es ja auch ein französisches Katalonien gibt. Und es gibt Träume von einer Grosskatalonien, wo sich südlich der Pyrenäen, die Regionen, die katalanischen, mit denen nördlich wollen vereinigen. Und das wird auch in Paris nicht so gern gesehen. Und man steht da auf Bremse. Und Katalanen sind natürlich, wer reich ist, der wird ein Gegenstand von Neid. Also das spielt sicher auch eine Rolle. Und es gibt natürlich auch arme Regionen, die sich zu Zentralspanien bekennen, wie Aragon, gerade unmittelbar daneben. Die sind wirtschaftlich um Legionen schlechter dran und schauen natürlich mit Neid auf das prosperierende Mittelmeerküstenland, wo scheinbar alles viel leichter und besser hat.
Gut, aber es hat auch, da hört ja dann der Vergleich mit der Schweiz spätestens auf, 22% Arbeitslosigkeit. Also die Krise kommt man dort schon auch deutlich zu spüren.
Aber. Ja, aber eigentlich ist das, wie ich vorher versucht habe zu erklären, eher ein neues Symptom. Also Katalonien ist durch die erste Hälfte von dem, deren in Spanien eigentlich seit 2007, 2008 spürbare Krise relativ noch schlank durchgekommen. Erst jetzt, wo halt auch der öffentlichen Selbstverwaltung der Schnuff ausgeht und auch dort Massenentlassungen stattfinden in dem Wasserkopf von der regionalen Verwaltung, schlägt das dermaßen durch, dass man sich in den Arbeitslosenzahlen sukzessive im spanischen Durchschnitt annähert.
Alexander Schwinzi hat vorher gesagt, von dieser Rivalität auch zwischen Madrid und Barcelona. Wie hat man denn eigentlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder jetzt gestern auf das Abstimmungsresultat aus Barcelona, Katalonien reagiert? Versteht man das irgendwie? Findet man, die Katalanen sind freche Keiben? Wenn nicht mehr zahlen, sind doch so reich. Wie reagiert man?
Es ist also schon, man muss ganz fair sein, eine sehr emotionale Auseinandersetzung, die auch von den Kastilier oder Restspanier aggressiv geführt worden ist. Ich meine, der letzte Auslöser für Herr Maas seine Flucht nach vorne mit der vorzogenen Neuwahl ist ja gesehen, dass er nach dem Granossa-Gang wegen der 5 Milliarden Nothilfe noch einmal zu Madrid zum spanischen Regierungschef Rajoy gegangen ist und gesagt, können wir nicht über eine neue Form von Finanzausgleich reden, und er hat ihn praktisch vor die Tür gestellt. Und dann ist er wirklich als unmittelbare Reaktion vor sein Regionalparlament angestanden und hat gesagt, es ist eine außerordentliche Situation, man hilft uns nicht, man verweigert jede Solidarität, die wir ja sonst immer gern sollen leisten, den anderen gegenüber. Und jetzt gibt es nichts anderes, jetzt lösen wir auf und das neue Parlament soll eine Unabhängigkeitsabstimmung ansetzen. Das war der letzte Schritt gewesen.
Eben Zahlen, wo Katalonien zahlt 12 bis 16 Milliarden Euro an Finanzausgleich, das kennen wir ja aus der Schweiz, an Spanien. Das sind 6-8% vom Bruttoinlandprodukt, also von der Wirtschaftsleistung von Katalonien. Und da habe ich müssen sagen, das ist schon sehr viel, was da gezahlt wird.
Es ist schon viel, aber die Zahlen, die hier umgeboten worden sind und immer noch wieder neu umgeboten werden, müssen auch mit Vorsicht genossen werden. Gerade mit dem rapiden Anstieg, zum Beispiel von der Arbeitslosigkeit in Katalonien und angesichts von der Tatsache, dass die spanische Sozialversicherung, die auch die Arbeitslosengelder auszahlt, immer noch zentralstaatlich ist, haben sich die Kapitalflüsse zum Teil umgekehrt. Es ist also heute fast 50-50, was von Barcelona nach Madrid fließt und was von Madrid wieder zurückfließt, gerade aufgrund von der Krise. Und auch, dass die katalanische Selbstverwaltung nicht einmal mehr so viel Geld auf der Kante hatte, dass sie können ihre laufenden Verpflichtungen erfüllen, sondern 5 Milliarden Notkredite müssen aufnehmen in Madrid, zeigt doch, dass das nicht im Ganzen so stimmt, wie man über Jahrzehnte hinweg gern als Klischee gecatchelt hat.
Also Sie sehen auf beiden Seiten eigentlich, wie soll ich sagen, gewisse Fragezeichen, wie man da miteinander umgeht und wenn man die Realität einschätzt, auf beiden Seiten wird da ein bisschen, wie soll ich sagen, schön gemalt.
Ja, und halt auch mit Vorurteilen um sich geschossen und einander verprügelt, verbal in einer Hemmungslosigkeit und der Brutalität, wo uns als Schweizer Föderalisten immer wieder neu muss schockieren, muss ich sagen. Ich habe das nie verstanden, dass man sich auch so kann verbeistern in so einer Auseinandersetzung.
Ist denn noch, man kennt ja vor allem Spanien-Baskenland, wo sich unabhängig machen, autonom werden, ist denn fast noch schlimmer in Bezug auf Katalonien?
Nein, das ist eigentlich jetzt so eskaliert in der letzten Zeit, angesichts eben von den populistischen Manövern, wie gesagt, von beiden Seiten. Also auch die spanische Zentralregierung von Rajoy steht natürlich gesamtnational der gleichen Kritik ausgesetzt mit wegen ihrer Sparpolitik und ist auch sehr froh, wenn sie irgendwelche Sündenböcke haben, wo alles noch schlimmer machen und Kreditwürdigkeit durch so Sezessionsgeplänkel im Ausland noch weiter in Frage stellen vom Gesamtland. Aber eigentlich muss man natürlich schon vorsichtig bleiben. Der baskische Konflikt hat noch eine grosse Gewaltdimension, Stichwort ETA. Und hat auch damit zu tun, dass die Repression von Franco im Baskenland noch viel, viel blutiger war, so wie es Katalanen bei allem Ungemach, was sie erlitten haben, der Diktatur nie haben müssen durchmachen. Es sind Unzehntausende von Basken fusilliert worden am Schluss vom Bürgerkrieg. Es ist ein brutales Regime dort gewesen. Es ist eine praktische militärische Besetzung im Baskenland. So wie man es in Katalonien nie erlebt hat.
Gehen wir zurück auf das Katalonien. Wer denn ist exportorientiert, hat eine starke Wirtschaft, wir haben es gesagt. Wer denn so ein Katalonien wirtschaftlich überhaupt möglich? Ich denke, jetzt halt müsste dann ein Staat sein, wenn ein Vortrag geheissen hat. Die EU müsste das Katalonien anerkennen, was sehr unwahrscheinlich ist. Wäre denn so ein Katalonien überhaupt möglich?
Wenn Katalonien, so wie sich das der Herr Maas in seinen Wunschträumen vorstellt, einfach eins zu eins könnte seine Mitgliedschaft in der EU behalten oder mit alle Zölle wegbleiben würde und auch allenfalls noch für umgekehrt noch Hilfsgelder aus EU-Fonds beziehen, dann wäre das ein Bombengeschäft. Dann wäre das eine florierende, wirklich zweite kleine Schweiz südlich von der Pyrenäen. Nur ist das eben ein Wunschdenken weitgehend. Die EU hat wiederholt, wenn auch sehr vorsichtig, zu verstehen geben, wenn so eine Sezession von Spanien stattfindet, müssen wir über die Bücher, müssen wir das genau anschauen. Im ersten wird es so sein, dass Katalonien selber einen neuen Mitgliedsaufnahmeantrag muss stellen zu Brüssel, der dann langwierig vor sich geht, wie wir es jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, zum Beispiel mit Kroatien oder anderen neuen Mitgliedern, wo schwer und genau geprüft werden in ihrem jetzigen wirtschaftlichen Ist-Zustand auch. Und da ist ja eben nicht so gut, wie wir gesehen haben. Und dann könnte sie das halt auch Spanien aus Frustration und aus Repressalien auf eine Unabhängigkeitserklärung Zölle anfangen zu erheben gegenüber der katalanischen Exportwirtschaft, die zu 80% exportiert nach Restspanien und der Großteil vom Rest in die EU. Also dann könnte ganz schnell definitiv fertig sein mit dem prosperierenden Katalonien, vor allem mit seiner sehr stark exportorientierten Industrie.
Also die Wirtschaft wäre dann möglicherweise sehr schnell in Gefahr. Zumal ja auch Spanien sozusagen müsste, also Restspanien dann müsste ja Ja sagen. Es ist ja Einstimmigkeit erforderlich bei der EU, um Mitglied werden. Das wird noch ein schwieriger Prozess. Machen wir noch zum Schluss einen Schritt noch weiter, so auf ganz Europa. Da gibt es ja verschiedene Autonomiebestrebungen, nicht nur von Katalonien, auch im Südtirol, Schottland. Sehen Sie da auch Gemeinsamkeiten? Ist das alles wegen der Krise, dass die so aufkommen? Was denken Sie?
Ich glaube, dass sonnige Sezessionsgelüste und Animositäten sicher in Zeiten von allgemeiner Unzufriedenheit und zunehmender Unzufriedenheit wieder Oberwasser bekommen, das ist sicher so. Aber man muss dann auch Unterschied machen. Ich meine, vielleicht ist der Fall von Südtirol und Italien am ehesten vergleichbar mit Katalonien und Restspanien, wo halt auch eine relativ wohlhabende Gegend von den restlichen Landsleuten mit Neid beobachtet wird und Extrawürst unterstellt bekommt. Während aber zum Beispiel ein Prozess, wie er jetzt zwischen England und Schottland sich abspielt, eigentlich in einem gewissen Einvernehmen zwischen London und der schottischen Behörde anders liegt. Ich glaube, dort wäre das Problem für Schottland, für eine schottische Zukunft in der EU wäre einfacher, weil nämlich das ehemalige Mutterland sie Zusage gegeben hat zu diesem Prozess, als eben eine einseitige Abspaltung, wie die Südtiroler zeitweise davon geträumt haben, oder die Korsen, Frankreich, oder eben die Katalanen jetzt, bezeichnetweise sind auch die Basken jetzt sehr viel vorsichtig geworden mit ihren Autonomieansprüchen und Sezessionsparolen, weil sie sagen, wir wollen zuerst unsere Wirtschaft in den Griff bekommen, dann reden wir wieder über das politische Beiwerk. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die spanische Diplomatie im Gegensatz zu ihrer Propaganda, der madrilenischen Propaganda, sich sehr gelassen gibt, weil sie wissen, wenn es dann hart und hart geht, werden sich die Franzosen und die Italiener mindestens sehr genau überlegen, ob sie Ja sagen zu etwas. Und am Schluss haben wir ja immer noch unser eigenes Vetorecht. Es muss einstimmig so etwas passieren. Ich glaube, damit wird pokert.
Also die Unabhängigkeit von Katalonien, höre ich raus, denken Sie, so schnell wird die nicht kommen?
Nein, aus einem anderen Grund. Es ist gar nicht ausgemacht, dass der Herr Mas wirklich auch noch der nächste Regierungschef wird sein von Katalonien nach dieser Schlappe. Er ist auch in den eigenen Reihen nicht unbestritten und es gibt sicher noch einiges an Auseinandersetzungen bei der Bewältigung von dieser Wahlschlappe. Und es gibt vielleicht auch mögliche Koalitionspartner, die sagen, wir sind bereit zu helfen oder zu paktieren, aber bitte nicht mit dem Polemiker und Populist, sondern bringen diese neuen. Und das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.
Alexander Gschwind, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.